Ich freue mich sehr, heute Herrn Reinhard Sprenger zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Sprenger.
Okay, ich grüße Sie auch.
Darf ich Sie bitten, sich gleich selber unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen? Wer sind Sie denn?
Wer ich bin, da frage ich mich auch schon seit 53 Jahren. Bin noch zu keiner Antwort gekommen, sich zu einer zu kommen. Ich, wie gesagt, 73, lebe in Winterthur in der Schweiz, bin ursprünglich Deutscher, komme aus dem Ruhrgebiet, habe mein Handwerk gelernt bei der 3M, das ist ein großer internationaler Chemieapparat, Konzern. Habe vier Kinder, was mich schon sehr prägt, und arbeite seit 40 Jahren im Bereich von Management, Führungspsychologie, schreibe Bücher über Management vorrangig, aber auch über Lebenshilfe. Die Entscheidung liegt bei dir. Ist ein Buch, das wahrscheinlich etliche unserer Hörer dann schon mal oder einige jedenfalls gelesen haben. Ja, und mehr muss man eigentlich nicht wissen.
Okay.
Eigentlich Musiker und tue so, als sei ich Managementberater.
Okay. Also im Herzen Musiker, haben Sie gesagt. Okay. Also wir haben es ja tatsächlich auch wegen dieses Buches, die Entscheidung liegt bei dir, Wege aus der alltäglichen Unzufriedenheit eingeladen. Und Sie schreiben darin, wir sind unserem Leben nicht einfach ausgeliefert, wir wählen jeden Tag, auch dann, wenn wir glauben, keine Wahl zu haben. Und selbst unsere Unzufriedenheit ist oft das Ergebnis von Entscheidungen, die wir irgendwann mal getroffen haben. Also Sie sprechen von Handlungsfreiheit und die Verantwortung, die jede von uns für ihr Leben hat. Also Sie verlangen viel von uns. Keine Entschuldigungen, kein Jammern, Sachzwänge gibt es nicht. Können wir unser Leben wirklich so frei gestalten?
Eine seriöse Antwort hängt davon ab, was man unter frei versteht.
Okay.
Frei als alles ist möglich, ist selbstverständlich eine Illusion. Es gibt Grenzen der Freiheit. Es gibt das Unverfügbare, wir müssen aller Wahrscheinlichkeit nach sterben. Es gibt viele Aspekte, die uns geprägt haben, die wir nicht mitgewählt haben. Also das sind natürlich Aspekte, die unsere Freiheit einschränken, auch physikalische Gesetze schränken sie ein. Aber innerhalb dieser Aspekte, die ich jetzt Unverfügbares nenne, haben wir doch die Möglichkeit zu wählen. Und zwar gleichsam jeden Tag, jede Sekunde. Wir wählen ja, in dem Augenblick, wo wir aufstehen, haben wir schon gewählt. Also stehe ich auf, bleibe ich liegen oder so etwas. Und es geht eigentlich nur immer um die Konsequenzen, um die Preise, die ich bereit bin zu zahlen, wenn ich eine alternative Handlung wählen würde. Das läuft meistens nicht sehr bewusst ab, sondern meistens sehr unbewusst. Ich mache mir nicht jeden Tag Gedanken, dass wenn ich nicht aufstehe, ich vielleicht meine Rechnung nicht bezahlen kann oder so etwas. Aber selbst unter den schwierigsten Bedingungen haben Menschen Wahlmöglichkeiten. Und sie sind sich dessen aber nicht bewusst, sondern erleben sich sehr häufig als Opfer der Umstände. Und dann sagen sie, ich kann aber doch nicht. Und das ist jetzt nicht meine Erkenntnis, sondern eigentlich im Grunde eine sehr, sehr alte Erkenntnis. Schon Seneca hat gesagt, wer sagt, ich kann nicht, der will nicht. Das heißt, er will den Preis nicht zahlen oder anderes ist ihm wichtiger. Und es steht auch mir nicht an, für einen anderen Menschen zu entscheiden, ob er einen Preis so oder so zahlen müsste. Aber es bleibt letztlich seine Wahl. Wenn ich das einmal radikal philosophisch versuche auszudrücken, dann wenn unter selben Bedingungen ein Mensch anders handeln könnte als ein anderer, reicht das für Selbstverantwortung und Freiheit aus.
Das müssen Sie mir jetzt noch einmal sagen. Also wenn
Stellen Sie sich mal vor, es leben Menschen unter den absolut identischen Bedingungen. Man kann das natürlich auch durchaus in Bereiche hineinziehen, wo viele unserer Hörer sagen würde, oh, das klingt aber zynisch. Also nehmen wir mal an, Viktor Frankl im KZ. Ja, das ist eines der berühmtesten Beispiele überhaupt. Selbst da haben wir noch Wahlmöglichkeiten. So weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Aber wir können auch mal sagen, ich erlebe zum Beispiel privat relativ viele Lehrer, die sagen, ich bin im Burnout. Ich lebe im Burnout. Und dann sagen sie auf meinen Hinweis, naja, du könntest doch auch was anderes machen. Dann kommt eine relativ homogene Kette an Sachzwängen, wieso das nicht geht. Wenn aber einer sagt, ich mache was anders, dann hat er bewiesen, dass es unter den identischen Bedingungen oder fast identischen Bedingungen Wahlfreiheit gibt.
Was halten Sie denn von, ich glaube, man nennt das die Geburtslotterie oder es hat, glaube ich, mittlerweile einen anderen Namen. Also ich bin in der Schweiz geboren. Jemand, der in Afghanistan geboren ist, hat einen anderen Ausgangspunkt, sagen wir mal. Oder ob ich das jüngste oder das älteste Kind in einer Familie bin, sogar ob ich groß oder klein bin, hat einen Einfluss auf mein Leben. Wenn ich groß bin und eine Brille trage, werde ich als selbstsicher und intelligent angeschaut.
Also das...
Was hat das denn für einen Einfluss?
Na gut, das ist ja
auf mein Leben.
Das ist der berühmtesten Beispiel dessen, was man heute auf Neudeutsch Whataboutism nennt. Also was ist eigentlich...
Oh, okay.
Ja? So, und dann kommt natürlich die ganze Kette. Ja, wir müssen dann also das eine Kind mit dem anderen Kind in Afghanistan zusammennehmen. Und dann hat das eine Kind das getan und das andere Kind hat jenes getan. Insgesamt spielen sie natürlich auf jene Aspekte an, die unverfügbar sind. Also wenn ich nun mal in Deutschland geboren bin als deutscher Mann, kurz nach dem Krieg, habe ich in der Glückslotterie des Lebens das goldene Los gezogen. Ich wäre vorher in irgendeinem von den Deutschen losgetretenen Krieg füsiliert worden. Das ist doch völlig klar. Ja, bin dann in einer Zeit unendlichen glücklichen Umständen bin ich groß geworden. Das habe ich alles nicht im Griff. Aber unter diesen Bedingungen haben die einen das und die andere jenes getan. Und darum, also ich nehme, man könnte ja auch nur eine ganz normale Situation sehen, die wir alle kennen. Die berühmte alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern. Die eine jammert und hofft, dass irgendwie die Dinge von alleine besser wären. Und eine andere organisiert mit Gleichgesinnten oder anderen Müttern eine Kinderaufsicht und lebt ein anderes Leben. So, das ist der Unterschied.
Und das ist ein bewusster Entscheid der einen oder der anderen. Also sind das wirklich, Sie haben es am Anfang erwähnt, das ist nicht immer alles bloß. Ich frage mich, sind das immer bewusste Entscheide, die man da trifft?
Insbesondere muss man sich das ja auch klar machen, was das Altern angeht. Ne? Beispielsweise. Wir sind ja nicht eingeschweißt in Zwangsläufigkeiten, sondern also wir müssen uns auch nicht diesem biologistischen Modell von Wachstum und Zerfall orientieren. Wir können zum Beispiel auch im Alter ein zweites Leben starten. Es gibt eine Leute, die leben ihr Leben nur noch ab. Ja, die kreiseln gewissermaßen veränderungsavers im Abfluss und warten, dass das Spiel zu Ende ist. Und es gibt andere, die ein zweites Leben starten. Dazu muss man gewissermaßen in einen Heißluftballon steigen und sozusagen mal von oben sich sein bisheriges Leben anschauen. Dann kommt man vielleicht zu dem Ergebnis, ich muss nicht das zweite Leben, also das, was jetzt noch kommt, nach den immer gleichen Kriterien laufen, oder ich kann mal ein anderes Kriterium, ein neues Spiel beginnen. Ich muss nicht immer nach einer bestimmten Logik spielen, zum Beispiel nach der Logik des Überbietens oder des Scheinens oder muss ich mich der Welt aufdrängen, muss ich immer das Gleiche begehren. So, ich habe schon die Möglichkeit, ein neues Leben zu leben. Dazu ist es auch gar nicht unbedingt notwendig, das Land zu verlassen, um einen anderen Partner zu wählen oder so etwas. Sondern es ist wie analog zur russischen Puppe, wo man die eine aus der anderen herausziehen kann und so weiter. Aber ich denke, ein zweites Leben ist fast immer möglich, wenn man bereit ist, den Preis zu zahlen. Und darum denke ich, man sollte die Chance ergreifen, sonst bereut man im Alter die Sünden, die man nicht begangen hat.
Aber das ist halt schon so, das höre ich auch so ein bisschen in meinem Umfeld, ja, so bin ich halt, oder ein Bekannter von mir hatte Herzprobleme, hat aber auch nie Sport gemacht, hat Übergewicht. Er hat dann gesagt, ja, mein Vater hatte das auch schon, der Vater war auch übergewichtig, hat nie irgendwas Sportliches gemacht. Dann ist das nicht Schicksal, sondern dann ist das, wie er sein Leben geführt hat. Oder wie jemand sagt, also Sprachen kann ich nicht. Das sind so vorgesetzte so Sätze, die man im Kopf hat, oder auch was, wie man das Alter sieht, oder das Alter ist nur Untergang und Krankheit. Ja gut, dann fängt man nichts Neues an.
Genau, und das ist die Frage, ich kann ja auch die Einstellung dazu wählen. Also das sind natürlich schon noch zusätzliche Aspekte. Also zunächst einmal muss ich anerkennen, dass ich jede Situation gewählt habe. Und ich sie jederzeit ändern kann, wenn ich bereit bin, den Preis dafür zu zahlen. Oder den zahle ich natürlich auf der einen Seite oder wenn ich was anderes tue, auf der anderen Seite. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, wir alle haben uns ja im Laufe unseres Lebens sehr weitgehend die Umstände selbst geschaffen, als deren Opfer wir uns danach erleben. Wir können sie aber ändern. Dazu müssen wir bereit sein, etwas zu tun. Nur, wenn wir dann das, was wir dann geändert haben, betrachten, haben wir auch die Möglichkeit zu schauen, ist das Glas nun halb voll oder ist es halb leer? Ja? Sehe ich eine Chance oder sehe ich überall nur geschlossene Türen? Und wenn ich es gar nicht erst versuche und mich dann sehr häufig der Idee der Sachzwänge unterwerfe, bleibe ich häufig weit unter meinen Möglichkeiten. Und diese Einstellung zum Leben ist ja eben auch etwas, was ich wählen kann. Und da gibt es eben Leute, die grundsätzlich überall gewissermaßen die Chance sehen, durch eine Tür zu gehen, und andere sehen einfach überall, wo andere Leute Türen sehen, da sehen sie nur Wände. Und das ist auch eine Frage ihrer Einstellung. Und wir sind diesbezüglich nicht an Herkunft gebunden. Nehmen Sie nur eine Situation, die immer wieder dramatisch ist. Wie häufig habe ich erlebt, gerade in meiner quasi therapeutischen Aktion oder wie man heute Coaching nennt, dass ein Elternpaar, das geradezu aus einem Handbuch an Elternpsychologie entsprungen ist, also alles richtig macht, Kinder in die Welt setzt die völlig entarten. Und es gibt andere Eltern, wo ich meine, um Gottes Willen, also die müssen mal einen Elternführerschein machen, und die Kinder sind großartig, ja, und entwickeln sich großartig. Das heißt, wir sind diesbezüglich ja auch nicht Opfer unserer Gene.
Aber woran erkenne ich überhaupt, ob ich eine Wahl habe oder nur den Preis der Veränderung oder der Entscheidung nicht zahlen will? Woran erkenne ich das?
Ich glaube, dass jeder spürt das ja. Jeder spürt das ja in der Mechanik seiner Sehnsüchte. Wir haben ja sehr häufig dieses Gefühl, beispielsweise, dass wir ein Leben gelebt haben, das vielleicht, wie soll ich sagen, eben auch eine Menge an Chancen ausgeblendet hat, also nicht gewählt hat. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ich grundsätzlich anerkenne, dass ich eigentlich immer wieder mir anschauen muss, wie gehe ich mit meinem ungelebten Leben weiter, dass gewisse Sehnsüchte unerfüllt bleiben. Und am Ende bleibt ja immer, glaube ich, für uns alle eine gemischte Bilanz. Das Leben endet immer unentschieden. Ja, also zu glauben, man kommt da irgendwie gut raus oder es ist ein gutes Leben oder sowas, scheint mir freundlich gesagt etwas unterkomplex zu sein. Also ich finde es daher auch nicht erstrebenswert, glücklich und zufrieden älter zu werden, um mal das nochmal als zu thematisieren. Glück ist ja kein Dauerzustand, und die kleinere Schwester Zufriedenheit ist allenfalls ein Nebenprodukt des Handelns, das ich für sinnvoll halte. Jeder Mensch fände ich es auch schön, wenn ich lange gesund bleibe oder wenigstens nicht ausdrücklich krank werde. Ein Gesunder ist ja, das wissen wir, ein Gesunder ist ja nur ein schlecht untersuchter Kranker. Und ich glaube, der 80-jährige Martin Walser hat mal gesagt, Wer nur ein Jahr jünger ist, hat keine Ahnung. Und dem stimme ich zu. Ich glaube, wir wissen also eigentlich gerade durch unsere Beschäftigung mit dem ungelebten Leben, welche Möglichkeiten wir noch hätten, die wir aber jeden Tag abwählen und uns dessen bewusst sein müssen, insbesondere wenn wir älter werden, also vor dem Hintergrund knapper Zeit.
Und es ist, ich denke, es gehört auch zu einem guten Leben manchmal, oder die Erkenntnis oder die Akzeptanz zu erkennen, dass wir etwas nicht ändern können. Also, dass wir das annehmen werden, wir können was nicht ändern. Und da können wir noch so oft versuchen, bewusste Entscheide zu treffen, aber Dinge können wir nicht ändern oder es ist halt jetzt mal einfach so.
Also, das finde ich ein sehr wichtiger Aspekt, anzuerkennen, dass man sagt, also was ist, ist. Ja, es gibt einfach Dinge, die ich nicht ändern kann und dann kann ich einfach nur noch meine Einstellung dazu ändern. Das ist so, aber dieses Konto wird meistens dramatisch überbucht. Wir können meist eine ganze Menge ändern. Ja, also ich sage das noch einmal, weil es mir so sehr wichtig ist. Wir alle erzeugen uns die Umstände, als deren Opfer wir uns danach erleben. Das Schönste, was ich diesbezüglich je gelesen habe, steht unter einer Autobahnbrücke in meiner Heimat Nordrhein-Westfalen. Da steht unter der Brücke gespräht, Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau. Und das fand ich eigentlich sehr klug und finde ich sehr weise. Also wir erzeugen uns die Umstände, als deren Opfer wir uns danach erleben. Wir können die Umstände ändern, müssten bereit, einen Preis zu zahlen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Preise sich im Laufe eines Lebens sehr wesentlich ändern können. Ich glaube, der Preis, den ich bereit wäre, als 30-Jähriger zu bezahlen, der seine Familie ernähren will, ist ein völlig anderer als in meinem Alter, wo ich dieses Spiel gespielt habe.
Beim Lesen Ihres Buches, das Sie sehen, hat mir da...
Ja, es freut mich, dass Sie es so intensiv gelesen haben.
Viele Notizen gemacht, aber da ist mir wirklich ein Beispiel aus meinem eigenen Leben in den Sinn gekommen. Mit 22 bin ich zum Studieren in die USA gegangen, nach Kalifornien, das war 1981. Ich habe dort eine Freiheit erlebt, wie ich sie vorher und seither nicht mehr erlebt habe. Also ich fühlte mich völlig frei von Erwartungen von der Familie, von Freunden oder von der Gesellschaft, in der ich aufwuchs. Aber ich habe mir auch nie überlegt, um Gottes Willen, wie erkläre ich das meiner Mutter oder was denkt meine Mutter, wenn ich das tue. Das kam mir in den Sinn, als ich ihr Buch gelesen habe. Aber wir können ja nur im Jetzt handeln, sagen Sie auch in Ihrem Buch. Also alle unsere Entscheide jetzt bestimmen unser Leben, nicht die Vergangenheit, nicht unsere Erziehung. Ich musste nach Kalifornien gehen, um so ein bisschen das zu erleben. Gibt es da auch einfachere Wege?
Also die Wahl der Kontexte, in der ich bin, die mir bestimmte Handlungen, auch Denkweisen erleichtern oder weniger erleichtern, ist sicherlich eines der ganz wichtigsten Entscheidungen für unser Leben. Das heißt, dass ich hoffe, ich mache mich jetzt klar, also wir versuchen ja immer wieder, gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten, diese Idee der Selbstoptimierung nach vorne zu treiben. Also wir drehen an allem Möglichen rum, sowohl als Männer wie als Frauen versuchen wir in irgendeiner Weise bestimmten Erwartungen zu erfüllen. Ich komme auch gleich auf diesen Punkt nochmal zurück. Und ich präferiere ein völlig anderes Modell. Ich glaube, dass wir stattdessen viel häufiger Kontexte aufsuchen sollten, in der Resonanz mit diesen Kontexten gewisse Verhaltensweisen erleichtert oder auch erschwert werden durchaus. Also das kann auch die Wahl eines Menschen sein, mit dem ich zusammenlebe, der vielleicht Dinge in mir befördert, die mir ein anderes Leben, vielleicht ein besseres Leben, ein ja zumindest freudvolleres Leben ermöglicht. Auch eben die Wahl der Umstände, des Settings, der der Schule, des Arbeitsplatzes, des Landes, des Klimas, alles das kann ich ja wählen. Und da muss ich schon überlegen, was da klug ist. Also vor kurzem hatte ich eine Situation, wo ein Mensch mir sagte, er sei krank, weil er ein bestimmtes Hormon sich bei ihm nicht entwickeln würde. Und dazu müsste er in eine Situation kommen, wo er mindestens so und so viel Lux pro Tag bekommt durch Sonneneinstrahlung. Und worauf ich ihn dann sagte, naja, ich kann Ihnen aber wenigstens 10 Städte nennen, in denen Sie Ihren Beruf ausüben können, wo Sie 320 Sonnentage haben. Da können Sie hingehen. Worauf mir dann erzählte, das ginge aber nicht. Und dann kam die ganze Opfergeschichte, wieso das alles nicht geht. Und meine Konsequenz, ich habe sie nicht gesagt, sondern nur gedacht, war, naja, dann ist dir deine Krankheit auch nicht so wichtig.
Na? Oder die Gesundheit nicht so wichtig.
Also die Gesundheit nicht so wichtig.
Genau.
Du präferierst deine Krankheit, weil das andere und so weiter. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, dass die Umstände, unter denen ich wähle, sehr, sehr wichtig ist. Also im Beruflichen kann ich das schon sehr deutlich machen. Bekomme ich für das, was ich am besten kann, auf diesem Spielfeld auch ein Lächeln? Oder deutet dieses Spielfeld oder dieser Partner nur ein zweit- oder Dritttalent von mir aus, das ich zwar auch drauf habe, aber nicht zu meinem Besten zähle? Dann bleibe ich immer Mittelmaß hängen. Das heißt, eine kluge Spielfeldwahl ist sicherlich sehr erheblich hilfreicher und wirkmächtiger als Selbstoptimierung.
Also wenn Sie sagen Spielfeld oder Kontext, wenn ich das richtig verstand, ist das das Gleiche. Also mit wem lebe ich zusammen, wo lebe ich, was wähle ich als Beruf, wer ist mein Arbeitgeber und so weiter. Da kommt mir natürlich oft auch in den Sinn, und das fühle ich mich, oder das erlebe ich selber auch bei mir, ich fühle mich schuldig, wenn ich bei einer Entscheidung nur an mich selbst denke. Also das ist Stichwort Egoismus. Und Sie sagen ja, wir denken immer nur an uns selbst, wenn wir Entscheidungen treffen. Wie kann ich ohne oder frei von Schuld und negativen Gefühlen Entscheidungen treffen dann? Wenn das sind ja immer nur egoistische Entscheidungen, sage ich mal.
Das Wort Egoismus ist ja sehr negativ aufgeladen. Ja, man kann auch selbstbezüglich nennen. Und wir kommen aus diesem sogenannten hermeneutischen Zirkel, kommen wir ja gar nicht raus. Das heißt, alles, was wir tun, tun wir, um uns selbst zu gefallen, um uns selbst zu nutzen. Also wenn ich beispielsweise etwas tue, um meine Kinder zu unterstützen, dann ist die Quelle dieser Unterstützung nicht meine Kinder, sondern meine Entscheidung, die heißt, ich möchte gerne so handeln, weil es meinem Ethos entspricht, weil es meiner Moral entspricht, weil es der Erwartung entspricht und so weiter. Das heißt, ich habe diese Dinge gewählt und es geht mir insofern gut. Wenn ich dann, ich gehe bis hin zu dem Punkt, dass ich sage, ich habe keine Verantwortung für meine Kinder, sondern ich wähle die Verantwortung. Ich habe die nicht, sondern ich kann die wählen, weil die auch abwählbar ist. Und es gibt ja auch Menschen, und ich mache jetzt keine moralische Unterscheidung, die Verantwortung für ihre Kinder abwählen. Darüber habe ich eine Meinung, aber die spielt jetzt keine Rolle. Weil der Aspekt der Moral, den lasse ich mal außen vor. Aber nur wenn ich Verantwortung für diese Wahl übernehme, hat diese Wahl auch Kraft. Und ich tue zum Beispiel nichts aus Pflicht, weil in der Pflicht ganz tief eingewoben der Hass ist, Hass auf denjenigen, der mich scheinbar daran hindert, mein Leben zu leben. Der kann mich gar nicht daran hindern, aber ich möchte ihn gerne beschuldigen, um ihn anschließend besser ausbeuten zu können. Ich tue das ja alles nur für euch und deinetwegen habe ich ja auf die große Karrierechance in Kalifornien verzichtet oder so etwas. Ja? Also alles tue ich in letzter Konsequenz selbstbezüglich. Selbst eine Mutter Teresa hat das sehr deutlich gesagt. Sie hat das nicht getan. Sie sagt auf die Frage, warum machen Sie das? Sie hat nicht gesagt, weil ich diesen Menschen helfen will, sondern weil ich mich entschieden habe. Das war der zentrale Punkt. Das hätte ich ihr damals nie zugetraut. Ich möchte aber gerne, wenn Sie erlauben, noch auf ein Sprechen kommen, dass es nicht eine Hängepartie ist. Das Thema Erwartungen. Ich bin ja auch groß geworden durch die Erwartungen, die im Wesentlichen von meinen Eltern geprägt worden ist. Ja, wie man zu sein hat und wie man ein anständiger Mensch wird und so weiter. Alles diese Aspekte. Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich diese Erwartungen anschaut und dann wählt, ob man diesen Erwartungen weiter entsprechen will, ja oder nein. Und das sind die Erwartungen, die andere an mich haben. Und einige sind legitim, einige würde ich schwer in Frage stellen. Vorrangig aber sind die Erwartungen, die ich an mich selber habe, zum Beispiel an meine Grandiosität oder was ein gutes Leben ist. Und selbst da mache ich mich ja sehr häufig zum Opfer dieser Erwartungen, die ich allerdings auch relativieren kann. Und gerade in Aspekten des Konfliktes, insbesondere zwischen Partnern, ist es manchmal sehr klug, die Erwartungen an den anderen fallen zu lassen. Weil wenn ich an den Erwartungen, die ich an den anderen habe, krampfhaft festhalte, die der vielleicht weder ändern kann noch ändern will, habe ich einen sehr dornreichen Lebensweg.
Sie merken an meinen Fragen, ich suche krampfhaft einen Punkt, wo ich nicht für mein Leben selber verantwortlich bin. Also Krankheiten, Unfälle oder Entscheidungen anderer, das können wir ja nicht kontrollieren. Also die Frage ist, wo endet dann unsere Freiheit?
Ja, ich möchte aber da reingrätschen, die kann zum Teil nicht verändern. Wie ich darauf reagiere, darauf kann ich etwas ändern. Also eines der Beispiele, die mir, wenn Sie erlauben, macht das einfach klarer. Also es gab früher mal in Nordrhein-Westfalen, da wo ich herkomme, ein großes Unternehmen, das nannte sich die ThyssenHandelsUnion. Und da ist da McKinsey rübergebügelt, die große Unternehmensberatung, und hat dann gesagt, das Unternehmen ist nicht mehr jetzt dezentral aufgestellt, sondern wird dezentralisiert aus Kostengründen in Düsseldorf-Grafenberg. Alle Mitarbeiter, alle, kriegten einen Brief. Niemand verliert seinen Job. Aber der ist jetzt nicht mehr in Bonn, sondern Düsseldorf. Der ist auch nicht mehr in Dortmund bei ThyssenSchulte, sondern in Düsseldorf. Das heißt, das waren in dem Fall 2.500 Menschen, standen vor der Wahl, jetzt auf die Tatsache zu reagieren, dass McKinsey dieses Unternehmen zentralisiert hat. Das haben die meisten Menschen gemacht. Welche Möglichkeit hatten sie? Sie konnten kündigen. Sie konnten jeden Morgen dahin fahren, wieder zurückfahren und abends wieder zurückfahren. Sie konnten vielleicht sich mit dem arrangieren, in Düsseldorf eine Wohnung kaufen oder eine Wohnung mieten, teuer und so weiter. Aber sie hatten die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Die allermeisten Menschen, was glauben Sie, was sie getan haben? Die allermeisten Menschen sind da wohnen geblieben, wo sie blieben, sind dann einfach nur gependelt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen da morgens im Stau und abends im Stau, weil Sie jetzt pendeln. Wer ist schuld? Niemand übernimmt die Verantwortung für seine Wahl, sondern wer ist schuld? McKinsey, der Vorstand, der Verkehrsminister, der die Autobahn nicht breit genug gebaut hat. Man schaut auf das Nebenauto und sagt, wenn der doch zu Hause geblieben wäre, dann stünde ich jetzt nicht im Stau. Das heißt, alle anderen sind schuld, ich nicht. Und das ist genau die Lebenshaltung, gegen die ich anschreibe.
Das bringt mich zum Thema Glück, weil Sie schreiben auch in Ihrem Buch, glückliche Menschen erleben sich als Meister ihres Lebens. Also wer dann da jeden Tag im Stau steht, der fühlt sich bestimmt nicht glücklich. Und die eigentliche Quelle des Glücks sind Sie selbst, ich selbst, nicht meine Lebensumstände, weil...
Ich müsste jetzt ein Stück weit das wiederholen, was ich eben schon gedeutet habe, aber vielleicht ein bisschen konkretisieren. Man kann ja schon sagen, dass das gesamte Leben, wie wir es erleben, immer relational zu unseren Erwartungen ist, welche Erwartungen wir haben. Ich habe Erwartungen an meinen Lebenspartner. Ich habe den irgendwann habe ich mich mal für Monika und gegen Marion entschieden. Und dann sehe ich, dass vielleicht Monika in der Akquisitionsphase auch ganz anders drauf war als später. Habe Erwartungen, dass es auf Ibiza oder auf Mallorca permanent die Sonne scheint und dann regnet's. Das heißt, Meine Erwartungen werden häufig enttäuscht. Dann stellt sich die Frage, wie gehe ich damit um? Erstmal grundsätzlich, egal was ich tue, egal wohin ich gehe, etwas fehlt immer. Irgendetwas ist immer defizitär. Und dann muss man sich sehr, sehr klar machen, auch welche Umstände ich wähle und mit welchem Partner und welchem Land ich bin. Ich kann das selbst sagen, als Mensch, der von Deutschland in die Schweiz gegangen ist und das auch mit gewissen Erwartungen verbunden hat, glaubte vielleicht, er würde dadurch glücklich. Der Irrtum ist, du nimmst dich immer mit. Ja? Das heißt, irgendwann wachst du auf und dann bist du wieder derselbe, der du schon die ganze Zeit gewesen bist. Die Frage ist dann, wie gehe ich mit dem um, was dann fehlt, was an Erwartungen enttäuscht ist. Und das erlebe ich sehr, sehr häufig, gerade auch im Bereich des Familientherapeutischen. Ich spreche jetzt mal von einer Person und sehe jetzt nicht unbedingt ein Paar, aber ich erlebe, dass dieser Mensch, egal mit welchem Partner er zusammen ist, fast alltagshypnotisch immer auf das schaut, was fehlt. Er sieht nicht die 70-80%, die in dieser Beziehung möglich sind, die funktionieren, sondern er schaut, wie gesagt, fast hypnotisch auf die 20%, die fehlen. Und diese 20% werden dann immer größer. Ja, und dann irgendwann meint er, so, jetzt halte ich das gar nicht mehr auf, ist aber völlig blind dafür, dass die 80% funktionieren. Und deshalb ist das dann die Frage, wie bin ich bereit und in der Lage, mit einer Situation zu leben, die ich jedenfalls partiell als defizitär erlebe. Und dann kommt aber der zentrale Punkt. Das heißt, gucke ich auf das, was fehlt, oder gucke ich auf das, was da ist? Und dann kommt das, was ich gerade eben genannt habe, man nimmt sich immer mit. Denn das, was da fehlt, ist ja nicht Eigenschaft des anderen oder des Gegenstandes, den man anschaut, sondern man bringt das Defizit ja mit. Also als Ruhrgebietsmensch möchte ich das an einem Beispiel klar machen. Wissen Sie, ein Fußballspiel ist ein Fußballspiel. Wann ist ein Fußballspiel ein gutes Fußballspiel? Wenn Rot-Weiß Essen gewinnt. Und es ist ein schlechtes Fußballspiel, wenn Rot-Weiß Essen verliert. Das geht heute meinem Sohn so. Dann ist ein Fußballspiel ein gutes Fußballspiel, wenn der FC Winterthur gewinnt. Wenn er verliert, dann ist das ein schlechtes Fußballspiel. Das heißt, es ist also eine Frage der inneren Beleuchtung, die dafür für unser Lebensglück wichtig ist.
Was mir da in den Sinn kommt, ist, ich weiß so nicht, ob das passt, trotzdem ist auch Angst, oder nicht? Also Angst, man will etwas, aber man ist so in seinem Ding drin, aber Angst, etwas wirklich wollen, aber dann trotzdem Angst haben davor. Man bleibt aus lauter Angst in was drin, was einem eigentlich gar nicht glücklich macht. Ist das fehlender Wille, fehlende Einsicht oder dann die Angst vor den Konsequenzen, die das neue Handeln haben könnte?
Da muss man
verstehen Sie, was ich meine?
Also verstehen ist ja unwahrscheinlich, aber ich antworte mal noch auf, was Sie sagen. Es ist hilfreich, Sören Kierkegaard zu Rate zu ziehen. Wahrscheinlich war er der Erste, der das gesagt hat. Heidegger hat das später aufgenommen. Er hat eine wesentliche Differenz eingeführt zwischen Angst und Furcht. Und er sagt, Furcht ist Furcht vor etwas und Angst ist Angst vor nichts. Und die Menschen, mit denen ich zum Teil arbeite, also ich tue gerade so, als sei es permanent der Fall, aber es kommt häufiger zu solchen quasi therapeutischen Situationen, die kommen sehr häufig mit einer sehr amorphen Angst. Da ist alles Mögliche, was da irgendwie ängstigt. Und wenn ich dann mit ihm spreche und es ein erfolgreiches Gespräch ist, was nicht immer gelingt, dann kommt dieser Mensch mit einer Angst zu mir und geht mit einer Furcht. Das heißt, er hat dann aus dieser Angst etwas isolieren können, was er konkret fürchtet. Und dann kann man sagen, fürchte ich das wirklich? Ist es etwas Konkretes? Und bin ich bereit, den Preis zu zahlen, damit umzugehen? Wenn ich im Bereich der Angst bleibe, bleibe ich garantiert in der Paralyse und bleibe passiv. Wenn ich zur konkreten Furcht komme, kann ich wirklich prüfen, ob ich bereit bin, alternative Möglichkeiten auszuprobieren. Das ist eigentlich der Schritt. Ich kann aber niemandem sagen, was er tun sollte. Das ist viel zu invasiv.
Vielleicht nochmals zu dem Thema, zu dem Menschen, der nur das Negative sieht oder immer einfach in dem gefangen ist. Das ist dann halt auch, wie soll ich sagen, woran erkennt man, ob Durchhalten besser ist? Also so ist halt jetzt mein Leben, ich bin jetzt 50 und da kann man nichts mehr ändern. Also wo ist Durchhalten die richtige oder die mutigere Entscheidung vielleicht sogar? Oder wo ist dann ein Neuanfang richtig? Weil wenn wir da rauskommen wollen, müssen wir eigentlich einen Neuanfang machen. Aber manchmal ist Durchhalten vielleicht mutiger.
Also dazu kann ich eigentlich substanziell wenig sagen. Das Einzige, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass wir auf unserem Sterbebett nicht das bereuen, was wir getan haben, sondern das bereuen, was wir nicht getan haben. Das haben bestimmt schon viele unserer Hörer gehört. Und trotzdem ist es etwas, was mir wichtig zu sein scheint. Denn wenn wirklich durchhalten bedeutet, mehrheitlich sind meine Lebensumstände nicht die, die ich mir vorstelle und die ich mir wünsche, dann ist das sicherlich selbst in einem hohen Alter nicht anzuraten. Wenn etwas ist, was fehlt, dann muss ich mich echt prüfen, suche ich eigentlich jetzt das Haar in der Suppe? Und es gibt ja Menschen, die so lange sich kopfschüttelnd vor eine Suppe setzen, bis das ein Haar reingefallen ist. Und dann noch sehe, guck mal hier und was, und bin ein Defizit. Und dann wegen einer Kleinigkeit versuchen sozusagen ihr gesamtes Leben umkrempeln. Da wäre ich dann schon sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ne? Das heißt, die größte Frage ist unabhängig vom Alter, ob ich durch die Furcht, ein besseres Leben zu versäumen, nicht das Leben versäume, das gerade stattfindet.
Und was sagen Sie dann jemandem, es sei zu spät? Es sei zu spät, was weiß ich, so um die 50 rum, kommt ja doch bei einigen so die Frage, war es das jetzt, soll ich nochmals? Wenn jemand sagt, es sei zu spät für einen neuen Beruf oder für einen Neuanfang, für einen Umzug?
Also, wenn Sie so konkret sind, dann würde ich die 50 durch eine 80 ersetzen.
Okay.
Ich kann mir schon vorstellen, dass aufgrund bestimmter auch gesundheitlicher Umstände die ganz großen Bewegungen jenseits der 80 vielleicht nicht mehr so wahrscheinlich sind. Aber von 50, da habe ich doch noch gerade auch perspektivisch noch ein völlig zweites Leben vor mir, das ich total anders gestalten kann. Ich schreibe gerade einen Roman, der sich dann mit diesen Menschen beschäftigt, dass ein Mensch mit 56 Jahren gefeuert wird und jetzt überlegt, wie sieht dann ein zweites Leben aus? Und das ist schon spannend, sich selbst zu sehen. Gut, ich habe ja schon gesagt, ich bin älter als 70, aber selbst ich überlege, finde es schon spannend zu gucken, entwickle ich noch Möglichkeitsbewusstsein, ne? Oder finde ich mich nur noch ab? Und ich möchte in dieser Hinsicht, möchte ich mich nicht abfinden, weil dann sind wir nicht nur alt, dann sehen wir auch alt aus.
Wohl, ich wage zu behaupten, dass die Wahlfreiheiten oder die Freiheit mit dem Alter eher zunimmt, weil die Kinder sind draus, da muss nicht ein Einkommen rein, also müssen wir ein Einkommen machen, damit die Kinder die Ausbildung machen können und so weiter. Also die Kinder sind raus, keine Arbeit mehr. Ich kann tun, was ich will. Oder gibt es dann daraus einfach neue Sachzwänge wie das Alter, sprich Krankheit? Also meine These ist, die Freiheit nimmt mit dem Alter zu.
Mhm. Ja. Also ich denke, für mein Leben gilt beides. ich habe, jeder Mensch präsentiert sich ja im Angesicht der Zukunft, die er erwartet. Na, das können wir alle spüren, auch dazu müssen wir keine Psychologie studiert haben. Strahlt die Zukunft hell oder ist alles grau oder vielleicht auch sogar schwarz? Und wenn ich mir vorstelle, wie ich mein Leben leben möchte, dann komme ich um diese zentrale Idee der Ambivalenz nicht herum. Also ich bin ein großer Freund der Mehrdeutigkeit. Denn nur sehr wenig im Leben scheint mir eindeutig zu sein. Und wenn ich an meine Zukunft denke, dann ist gerade auch das Älterwerden eigentlich ein Exerzitium in Mehrdeutigkeit. Denn wie Sie sehe ich, dass es diese Plusseite gibt, aber ich sehe auch eine Minusseite. Und mehr als in früheren Lebensaltern erkenne ich, dass das Leben voller Dilemmata und Widersprüche ist. Die erkenne ich an mir selber. Und ich bewerte sie aber nicht als negativ, sondern sie ist eigentlich die Quelle meiner Autonomie, dass ich spüre, ich bin voller Widersprüche, die mein Leben eigentlich reicher machen. Und dann kann ich sehen, ich reite jetzt dem Sonnenuntergang meines Lebens entgegen und vieles wird sehr, sehr dadurch leichter. Ich spüre nicht mehr so viel Konkurrenzdruck, ich muss nicht mehr so viel beweisen. Ich habe das Gefühl, dass ich in einem höheren Maße auch mal einer bestimmten Laune folgen kann, was ich früher nicht gemacht habe, also in einem hohen Maße Selbstdisziplin gelebt habe. Allerdings, wie gesagt, ich reite dem Sonnenuntergang entgegen und deshalb ist alles das, was ich erlebe, auch mit einem kleinen Trauerflor versehen. Insofern ist für mich Älterwerden beides, Gewinn und Verlust. Intensität des Erlebens und der Preis für die Intensität, Intensivierung des Lebens ist das deutlichere Bewusstsein meiner Endlichkeit.
Das erlebe ich ähnlich, aber bis jetzt, ich werde jetzt dann 68, war diese Endlichkeit, obwohl es sind schon Freunde gestorben oder Schulkameraden gestorben, also die Endlichkeit, die kommt definitiv näher, aber irgendwie erlebe ich die Freiheit zusammen auch mit einer gewissen, größeren Gelassenheit, oder ich mag mich nicht mehr über alles ärgern oder aufregen. So erlebe ich mein Älterwerden. Obwohl ich möchte noch gelassener sein, noch mehr denken, egal was die anderen denken, ich mache jetzt mein Ding. Klappt noch nicht so, aber so erlebe ich mein Älterwerden. Der einzige Gedanke, was mir da, das auch so in der Vorbereitung ist, der Gedanke kam mir, wenn ich mich ändere oder wenn ich wirklich einen Neuanfang mache, war dann das bisherige Leben falsch? Also darf man sich wie umentscheiden? Also darf man sich umentscheiden? Verstehen Sie, wie ich das meine?
Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die Sie ansprechen.
Okay.
Gelassenheit ist ein schönes Wort. Man muss aufpassen, dass es kein Euphemismus ist. Wenn es in Egalhaltung geht, werde ich sehr sauer. Denn wenn ich mir ansehe, wie die ältere Generation in der Schweiz, Stichwort 13. AHV-Rente und andere Aspekte, auf Kosten der Jugend lebt, dann ist mir diese Gelassenheit, nicht mehr Gelassenheit in einem positiven Sinne, sondern nach mir die Sündflut denken. Und das ist jetzt nur symbolisch gemeint. Ja, da bin ich zornig und ich möchte auch gern zornig bleiben. Das ist, sag mal, dieser Aspekt. Ich möchte nach wie vor dabei sein an dem Leben und an dem Gestalten. Ich möchte mich nicht zurücklehnen. Und das gilt für alle meine Lebenszüge. Denn der Grundsatz ist für mich, und ich glaube, der ist auch sehr, sehr praktisch, wir hören nicht auf, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir aufhören. Und das geht eben auch bezogen auf ganz bestimmte Themen, für die ich mich einsetze, weil ich sie für grundsätzlich wichtig halte und nicht plötzlich hinter mir lasse, nur weil ich demnächst die Radieschen von unten anschaue. Also diesen Unterschied, der ist mir schon sehr wichtig, mit Blick auch auf die Tatsache, dass ich eben, wie ich ja schon eingangs sagte, 4 Kinder habe.
Das verstehe ich völlig und so habe ich auch Gelassenheit nicht gemeint. Ich möchte hier noch auf ein bisschen vielleicht etwas konkreter oder vielleicht auch persönliche Fragen kommen. Und zwar hatte ich da einen Gedanken beim Lesen Ihres Buches. Was war für Sie die unbequemste Erkenntnisse, die Sie selbst beim Schreiben dieses Buches über sich gewonnen haben?
Ich bin nicht sicher, ob es die unbequemste war. Ich habe grundsätzlich, ist mein Arbeiten ja so eine Art Denkschreiben. Und die Entscheidung liegt bei dir. Dieses Buch habe ich geschrieben, weil Menschen auf mich zukamen aus dem Berufsleben und sagten, ich würde gerne mal meinem Partner so etwas geben. Ich habe eine Freundin, der will ich das unbedingt geben. Ich will auch meinem Sohn oder meiner Tochter das geben und möchte nicht unbedingt den Berufsalltag da drin haben. Und wenn ich also diese Prinzipien, die ich glaube, dass sie ein vernünftiges und anständiges Miteinander leben und arbeiten, wenn ich mir diese Dinge anschaue, was da notwendig ist, das ist gar nicht so sehr, sehr viel, dann habe ich für mich die Erfahrung einfach gemacht, dass ich häufig mit meinem Denken und meiner Erkenntnis weiter bin als mit meinem konkreten Handeln. Also, dass ich gewissermaßen mit meinem Handeln immer hinter der Erkenntnis herhinke. Und ich dann plötzlich den Eindruck habe, an manchen Stellen, dass ich selbst das am meisten lernen muss, was ich lehre. Und da gibt es dann schon den einen oder anderen schmerzhaften Punkt, wie zum Beispiel wir den eben angesprochen haben, die Frage der Entschiedenheit. Also wir hatten ja gemeinsam gesagt, wir sind, auch wenn wir nach Lücken suchen, durchaus gemeinsam der Auffassung, dass wir jederzeit wählen können. Und bis zu diesem Punkt sind die meisten Menschen auch bereit, mir zu folgen. Ich und ich glaube auch viele andere Menschen haben mehr Schwierigkeiten mit dem zweiten Gedanken und der ist der der Entschiedenheit. Sage ich auch deutlich Ja zu dem, was ich gewählt habe, mit klarem Blick auf das Defizit? Ja? Oder gebe ich diesem Defizit, also der enttäuschten Erwartung, übermäßig Macht über mein Leben? Und das ist etwas, glaube ich, da werde ich bis zum Ende meiner Tage nicht mit fertig werden.
Das habe ich auch. Das glaube ich wirklich auch. Dass man so denkt, ja, so, oder dass man eine gewisse Erkenntnis hat, aber nicht das voll im Tun dann auch durchzieht. Oder wie sagt man das also auf gutem Deutsch? Ja. Ich habe noch eine andere Frage. Wollten Sie mal etwas ganz fest, aber Sie hatten Angst davor?
Nee. Also ich wollte Musiker werden. Das war ganz klar. Zu dem Zeitpunkt, als das mal anstand, ich hatte das große Glück, mal eine Europatour mit Tina Turner machen zu dürfen, weil die sich damals keinen amerikanischen Musiker erlauben konnte. Und dann stand mal für kurze Zeit im Raum, wirklich professioneller Musiker zu werden. Gleichzeitig aber wurde mein erstes Kind geboren und wir wollten noch eventuell ein zweites haben und so weiter. Sodass dann also der Aspekt des, hey, du musst auch ein bisschen dafür sorgen, dass ein bisschen Lebensmittel auf dem Tisch sind, dass das also mächtiger wurde. Und ich habe dort kein Selbstvertrauen in mein Talent gehabt und habe dort dann gewissermaßen dieser Selbstverpflichtung für die Familie des Vaterseins vorgezogen, wusste, dass ich das als Musiker wahrscheinlich kaum adäquat schaffen würde und habe mich dann dagegen entschieden.
In Winterthur, das ist in der Nähe von Zürich, und in New Mexico.
Ja.
Und welche Entscheidung steckt hinter diesem Leben an zwei Orten und vielleicht dann auch welchen Preis zahlen Sie für diese Entscheidung?
Der Preis ist die Unentschiedenheit. Also diese permanente Zerrissenheit, das habe ich aber sehr, sehr bewusst gewählt. Hintergrund war mal, ich bin mal nach New Mexico durch einen beruflichen Auftrag verschlagen worden, bin dahin gekommen und habe dort eine Erfahrung gemacht. Ich glaube nicht an Reinkarnation, ich bin kein sonderlich spiritueller Mensch, aber ich fühlte mich da schlagartig zu Hause und habe dann mich entschieden, dort einfach eines dieser Adobe-Häuser zu kaufen. Das muss man sich sehr einfach vorstellen. Das ist keine Luxuswohnung oder so etwas. Und das hing damit zusammen, dass ich in meiner Jugend einen Film gesehen habe, der damals also ikonisch war, den man heute sich kaum noch angucken kann, aber für meine Generation prägend war. Und das war Easy Rider. Und dieser Film wurde in dieser Gegend gedreht und deshalb fühle ich mich da zu Hause. Und das ist gewissermaßen meine Seelenheimat. Meine Vernunftheimat ist Winterthur.
Okay. Oh, Easy Rider kenne ich. Ich finde den immer noch toll mit den Schauspielern, die da drin sind. Super. Jetzt zum Schluss. Das eigentliche Thema Ihres Buches ist ja das Glück, oder? Wie können wir glücklich sein? Wie können wir ein glückliches Leben führen? Haben Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Ratschlag?
Ja, den einzigen Ratschlag, den ich seriöserweise geben werde, würde ihm möglichst nicht zu folgen. Ja, also ich glaube nicht, dass es ein generelles gibt. Ich würde gerne vielleicht trotzdem substanziell zwei Antworten geben. Das eine ist, ich habe in diesem Buch das Wort Glück häufig benannt, weil ich glaube, dass die allermeisten Menschen mit dieser Idee etwas anfangen können. Ich würde heute, wenn ich das Buch schreiben würde, würde ich das ersetzen durch ein gelungenes Leben oder ein auch gutes Leben. Weil Glück ist kein Dauerzustand. Glück ist immer ein Provisorium. Insofern glaube ich, dass ein glückliches Leben anzustreben in Summe fast unmöglich ist. Ja? Und ich möchte eigentlich nicht im Rückschau auf meinem Totenbett sagen, es war ein glückliches Leben, sondern ich würde jetzt Gedanken, Bausteine, wie ich sie in diesem Buch, die Entscheidung liegt bei dir, entfaltet habe, nutzen, um in meiner Zukunft mein Leben gelingen zu lassen und nicht nur rückschauend das Leben als glücklich zu bezeichnen. Es gibt aber einen Aspekt, den ich Thomas Mann entnehme. Er hat mal, glaube ich, im Zauberberg sinngemäß gesagt, der Mensch soll um der Güte und der Liebe willen dem Tod nicht zu viel Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Ja, das war, also es ist etwas sinngemäß. Also der Mensch soll um der Güte und der Liebe willen dem Tod nicht zu viel Herrschaft einräumen über Gedanken. Diesen Satz habe ich manchmal verstanden und manchmal habe ich ihn nicht verstanden. Er ist wie immer ambivalent. Trotzdem denke ich, man muss den Tod in seiner Intensivierungsleistung des Lebens mehr wertschätzen als die Überschattung, die durch das Leben stattfindet. Also ich würde da die Gewichte verschieben. Also insbesondere so Altersjammerei hilft ja niemandem. Ne? Manchmal hilft ein gutes Glas Wein.
Bin ich völlig einverstanden mit Ihnen. Und jetzt ganz zum Schluss. Mir ist wirklich aufgefallen beim Lesen Ihres Buches, dass ich eine Art neues Denken, das tönt jetzt riesig, aber es ist schon so ein bisschen ein neues Denken, vor allem auch die Idee, ich entscheide, was ich jetzt bin und habe, das ist das Resultat von Entscheidungen, ich entscheide. Es ist schon so ein bisschen ein neues Denken der Selbstverantwortung für mein gelungenes Leben. Und Sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, ein, zwei Übungen auch in Ihrem Buch. Und ich würde gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Übung mitgeben, die hilft, so ein bisschen das Denken, im Minimum das Denken überdenken, sagen wir mal so.
Also für mich ist wir könnten es sehr, sehr praktisch machen. Wir könnten die Hörer, einladen, zum Beispiel sich die Frage zu stellen, was würden Sie jetzt eigentlich noch lieber tun, als diesen Podcast hier zu sehen und zu hören? Und Sie sollten das mal wirklich realistisch, mal den Podcast ausschalten und vielleicht mal einen Zettel nehmen und mal 2, 3, 4 Aspekte sich anschauen. Und was würde ich eigentlich lieber tun? Und dann vielleicht überlegen, aber Sie haben gute Gründe, es nicht zu tun. Sie haben vielmehr gute Gründe, jetzt diesen Podcast zu schauen. Und alles andere haben Sie jetzt abgewählt, weil Ihnen das jetzt gerade in diesem Augenblick weniger wichtig ist. Und wenn wir diesen Aspekt dann ernst nehmen und sagen, naja, dann schau auch diesen Podcast mit aller Liebe und Hingabe an. Also konzentrier dich. Träume nicht von Alternativen, sondern sei dann ganz bei dir. Dann kommen wir eigentlich zum Kern des Gedanken, nämlich wir bekommen alle vom Leben das zurück, was wir in jedem Augenblick hineingeben. Also die Energie und Konzentration, den Fokus, mit dem wir etwas tun. Und das hilft mir manchmal in so Situationen, wie wenn ich zum Beispiel in der Autobahn im Stau trete und sage, hey, ich habe diesen Stau jetzt gewählt. Ja, das heißt, ich habe mir den natürlich nicht explizit ausgesucht, aber in dem Augenblick, wo ich mich auf die Autobahn begeben habe, habe ich den Stau implizit mitgewählt. Und diese Selbstverantwortung für unser Leben macht mein Leben jedenfalls extrem viel leichter, als wenn ich mich permanent als Opfer der Umstände erlebe.
Vielen Dank. Das lasse ich jetzt sehr gerne als Schlusswort für dieses Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Leben.
Ich sehe Ihnen auch, Frau Gehrig. Vielen Dank.